Heute spreche ich mit Andreas Barese. Andreas ist CEO der Data Group. Die Data Group hat rund 4000 Mitarbeitende und macht gut 500 Millionen Euro Umsatz. Und damit sind sie ein signifikanter Player im IT-Services-Bereich Made in Germany. Er hat mit mir darüber gesprochen, wie sie mit Hilfe der Corebox ihre Services ja irgendwie zum Produkt gemacht haben, wie ich finde, und wie das Ganze jetzt mittlerweile in der 7. Generation funktioniert. Er selbst sagt, C-Level ist eine Dauerläuferaufgabe und er benutzt das Durchtelefonieren als Datenquelle. Was das alles genau bedeutet, erfahrt ihr gleich im Podcast mit Andreas Barese, dem CEO der Data Group. Auf geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Andreas, willkommen im Podcast.
Ja, hallo. Freut mich, dass du da bist.
Ja, schön. Du musst uns gleich mal sagen, wo wir sind. Ich bin hierher gefahren und habe das Schild schon von der Autobahn gesehen und habe das Haus auch gesehen. Und es sah so wie so ein Architektenhaus aus irgendwie von Weitem. Aber stell dich mal vor und sag uns, wo wir heute sind.
Ja, wir sind in World Famous Blitzhausen, sage ich immer. Muss jeder kennen. Tatsächlich, Blitzhausen liegt irgendwie 30 Kilometer südlich von Stuttgart hier auf den Fildern oder am Albrand. Eigentlich eine schöne Gegend, aber nicht jetzt gerade die Metropole der Welt. Und wir sitzen schon relativ lange hier, sind nach der Gründung irgendwann in den 90ern hierher gezogen, als dieses Gebäude auch gebaut wurde. Und für das Gebäude kennen uns eigentlich die meisten, weil hier führt die B27 vorbei und da fällt das ab und zu auf, wenn man aus dem Fenster schaut, dass da Data Group steht und deswegen wird man öfter darauf angesprochen, ihr seid da an der B27, ich habe das Gebäude schon mal gesehen. Also da sind wir ja gerade.
Ja. Ja, total. Gleich erzählst du uns bestimmt, was ihr genau macht und wo, ja, worüber man euch noch kennt, außer natürlich über das Gebäude. Aber sag doch erstmal, was machst du hier?
Ja, ich bin der CEO von Data Group jetzt seit, was sind es jetzt, 4 Jahre ungefähr, bin, was wir salopp immer so sagen, ein Beutekind der Data Group, also bin 2012 zur Group gekommen über eine Akquisition, damals mit einem mittelständischen IT-Dienstleister, den Data Group gekauft, übernommen hat und rückblickend war das ein total guter Move, eine gute Entwicklung, auf die Art und Weise zu dem Unternehmen dazuzukommen und hatte jetzt hier die Chance auch, gute Karriere zu machen und letztendlich seit 2022 in der Nachfolge des Gründers von Max Schaber die CEO-Rolle auch zu übernehmen.
Cool. Gleich, wenn wir dann später in deinen Werdegang gehen, möchte ich natürlich wissen, was du da gemacht hast vorher bei dem Unternehmen, was akquiriert wurde. Aber erklär uns doch mal, was macht Data Group?
Ja, wir machen eigentlich etwas Langweiliges. Wir machen IT-Betrieb. Ja, also wir halten IT am Laufen. Das heißt, deswegen sage ich langweilig. Am besten ist, wenn man uns gar nicht merkt, weil das bedeutet, dass die IT funktioniert, dass sie läuft, dass sie alle User zufrieden sind, ihre Software-IT benutzen können. Und das machen wir am liebsten für gehobene mittelständische Unternehmen und Organisationen. Das heißt, am liebsten deren gesamte IT zu verantworten, zu betreiben. Früher hat man sowas als IT-Outsourcing auch bezeichnet. Der ist ein Begriff, ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Und betreiben im Endeffekt von der Infrastruktur, von den IT-Netzen, von den Servern, alles bis hoch in die Applikationen rein, in die Business-Applikationen. Also letztendlich sage ich immer alles, was ein mittelständisches IT-Haus, was eine mittelständische IT braucht, um zu funktionieren. Und das machen wir jetzt seit vielen Jahren. Und im Kern steht auch etwas, was wir vor ungefähr 10 Jahren geschaffen haben, die sogenannte Corebox. Das ist im Endeffekt diese IT-Service-Product-Suite, weil wir damals gesagt haben, Mensch, IT-Service ist sowas nicht Anfassbares, Immaterielles, ja, wie Dienstleistung halt ist. Und gleichzeitig sind viele unserer Kunden kommen aus der physischen Industrie, die produzieren ein Produkt, da gibt es einen Arbeitsplan, eine Stückliste, die können das Produkt anfassen, das sind sie gewohnt. Und dann haben wir gesagt, sowas muss man doch eigentlich auch mit Dienstleistung machen können. und haben eben diese Corebox erfunden. Kam ursprünglich mal von den Begriffen Corporate IT Services out of the box. Mhm. So ist der Corebox-Begriff entstanden und haben in diese Corebox quasi alle Dienstleistungen reingepackt und ähnlich wie ein Produkt sehr genau spezifiziert und standardisiert. Haben also für alles eine Art Arbeitsplan und Stückliste geschrieben und gesagt, dieser Service ist genau das, so wird er dargereicht, das sind die Bezugsgrößen, so wird er abgerechnet. Das bekommt der Kunde und das bekommt er auch nicht. Also sehr anfassbar gemacht. Mhm. Und das war rückblickend total das Erfolgsrezept, ja, weil zum ersten Mal IT-Service eigentlich sehr konkret greifbar wurde, auch als immaterielle Dienstleistung. Und damit sind wir sehr erfolgreich gewesen und sind heute eigentlich aus unserer Sicht der führende IT-Service-Provider in Deutschland für Mittelstand, für mittelständische Organisationen und Unternehmen.
Ja, ist eigentlich super interessant. Ich glaube, im IT-Dienstleister oder generell im Professional Services-Bereich sehnt man sich immer nach produktivierten Services, sag ja. ich mal, oder Service, der irgendwie mehr in Richtung Produkt geht. Auf der anderen Seite kommt der Kunde immer und will natürlich immer alles angepasst und alles irgendwie auf ihn selber haben. Jetzt sagst du aber, ihr habt eigentlich super Erfahrungen gemacht, genau das anders zu machen. Also ihr habt diese Core-Box, wo irgendwie alles durchdefiniert ist. Wie ist es dann, wenn man mit sowas, wenn man sowas am Markt ist, kommen dann trotzdem immer Kunden und wollen es zerschießen und sagen, nee, wir wollen das und das anders haben?
Ja, das ist total ein interessanter Punkt. Es ist genauso, wie du sagst, im Einstieg zum Service hilft es, dieses Produkt zu haben. Es ist wie wenn du in den Laden gehst und der Laden hätte keine Ausstellungsfläche, dann kannst du es nicht anfassen. Du willst ja das Produkt sehen. Mhm. Trotzdem, in dem Moment, wo du dich dann mit dem Produkt beschäftigst hast und ernsthaft denkst, wie will ich es denn jetzt haben? Dann kommt das, was du sagst, nämlich diese Stück Individualität. Mhm. Also kann ich das auch in Blau haben oder kann ich das so und so haben? Und das passiert bei uns auch. Und deswegen haben wir die Corebox natürlich standardisiert und definiert, aber auch anpassbar gehalten. Das heißt, dieses Customizing, diese Individualisierung, die man auch aus vielen Produkten kennt. Jeder kennt den berühmten Konfigurator, wenn man sich ein Auto konfiguriert. Das geht auch mit der Corebox. Also ein bestimmter Teil des Customizings ist quasi eingebaut. Ja, also jeden Service gibt es bei uns in verschiedenen sogenannten Service-Level-Packages, also unterschiedlichen Güteklassen, was so Anspruchsniveau angeht. Gibt es auch in unterschiedlichen T-Shirt-Sizes dann und so weiter. Also ein Teil haben wir eingebaut und ein Teil aber auch flexibel gehalten, sodass wir Dinge total individuell dazu packen können. Ja, also wir sagen immer so, 80% eines Service-Packages, was der Kunde bei uns kauft, ist eigentlich vorstandardisiert und 20% sind und bleiben individuell. Und das haben wir auch in unser Modell eingebaut. Und das ist auch ein Teil des Erfolgsprinzips, weil totale Standardisierung haben auch schon andere probiert. Aber zum Schluss geht es dem Kunden, und das ist genau richtig, was du sagst, um diese 20% Individualität, die will er natürlich auch noch haben und will nicht sagen, ja, für die muss ich jetzt irgendwo anders hingehen. Und das ist eine ganz wichtige Komponente auch der Corebox. Dieses Stück Individualität ist vorgedacht und ist mit möglich.
Okay. Jetzt hast du schon gesagt, Mittelstand, gehobener Mittelstand. Habt ihr irgendwelche Branchenfokussierungen?
Tatsächlich für die IT gar nicht, weil wir sprechen bei uns über sogenannte Basis-IT und die ist prinzipiell erstmal weitgehend branchenunabhängig. Das heißt, ob du das jetzt in der Industrie für einen Maschinenbauer machst oder für ein Handelsunternehmen oder auch im Public Sector, für eine Behörde oder für ein Krankenhaus. Die Basis-IT, das kennt auch jeder, angefangen beim Arbeitsplatz bis hin zu Servern, Netzen, ist natürlich erstmal branchenunabhängig. Insofern sind wir sehr breit aufgestellt, arbeiten fast für alle Branchen und Bereiche. Allerdings hat man auch hier jetzt mit der ganzen Digitalisierung gemerkt, es kriegt immer stärkeren Branchen-Connect. Das heißt, wir haben schon in einzelnen Elementen, zum Beispiel im Bereich für Finanzdienstleistungen gibt es die BaFin, die sich auch durchaus bis in die IT mit einmischt und sagt, wenn ich eine Bank bin oder wenn du eine Bank bist, dann musst du deine IT wie folgt betreiben, damit das Ganze entsprechend sicher ist. Schließlich reden wir da über Zahlungsverkehrssysteme und so weiter. Und insofern haben wir schon sukzessive mit der Professionalisierung der Corebox auch immer mehr Branchenelemente mit eingebaut. Die sind Teil unserer Struktur, aber grundsätzlich sind wir von der Kundenstruktur sehr branchenübergreifend.
Okay, verstanden. Kannst du so ein paar Kernzahlen sagen, die man öffentlich sagen kann, damit man Größenordnungseindruck kriegt?
Ja, also wir haben jetzt im abgeschlossenen Geschäftsjahr, haben ein verschobenes Geschäftsjahr bis Ende September, haben jetzt gut 500 Millionen Umsatz gemacht und machen das mit ungefähr 4.000 Leuten. Und das Besondere ist, das ist wirklich IT made in Germany bei uns. Das heißt, 95% dieser knapp 4.000 Leute arbeiten wirklich in Deutschland. Mhm. Und das ist auch eine Challenge natürlich, IT made in Germany noch konkurrenzfähig zu halten, wenn man sieht, dass sehr viel IT-Dienstleistungstrend natürlich mit diesen Near- und Offshore-Elementen arbeitet. Und ein Teil, das kann man an der Stelle vielleicht gut mit einbauen, unserer Philosophie ist, wir haben mit dem Ansatz, IT zu produktivieren, auch von Anfang an gesagt, wir müssen uns eigentlich noch an anderen Ecken ein Beispiel an der Industrie, nämlich der Automatisierung nehmen. Wenn ich ein Produkt standardisiert habe, das waren so die ersten Gedanken, muss ich es eigentlich auch automatisch erstellen können. Und deswegen haben wir schon recht früh mit der Automatisierung dieser Services angefangen, eigentlich mit Entstehung der Corebox und sind inzwischen dabei, und das ist jetzt total ein interessanter Trend zurzeit, dass uns das, was in aller Munde ist, nämlich künstliche Intelligenz, es möglich macht, mit der Automatisierung auch in den weniger standardisierten Teil vorzudringen. Das heißt, KI macht es wirklich möglich, IT-Service der Maschine beizubringen und zu lernen und damit auch die individuellen Teile, die bisher nicht standardisierbar waren, zu automatisieren. Und insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch weiter an diesem Made-in-Germany-Ansatz festhalten können und trotz dem ganzen Thema Fachkräfte, Engpässe und auch Kostenstrukturen natürlich hier in Deutschland über noch mehr Automatisierung, zurzeit eben auch durch massiven Einsatz von KI-Technologie, können wir vielleicht nachher auch nochmal reinleuchten, dass weiter diese Strategie verfolgen können, weil eben ein immer höherer Produktivitätsanteil auch hier möglich ist.
Mhm. Kannst du da ein Beispiel machen, für wie man durch Automatisierung mit der Corebox noch in standardisiertere Themen reinkommt?
Du meinst für diesen KI-Anteil?
Genau, zum Beispiel, ja. Also was macht ihr da zum Beispiel genau?
Also, wie viel Zeit hast du?
Ja, ich habe, die Zuhörer haben nicht so viel Zeit, ich habe die ganze Zeit da.
Tatsächlich könnte ich darüber jetzt sehr, sehr lange sprechen, aber vielleicht in kurz gefasst war genau der Schritt, nachdem wir gesehen hat, wie weit kommen wir mit der klassischen Automatisierung via Standardisierung, war für uns vor ungefähr 2,5 Jahren ein total entscheidender, dass wir quasi ein bisschen opportunistisch sogar an einer Technologie im Bereich KI vorbeigekommen sind, die genau das im Fokus hatte, nämlich man nennt das AI Ops, also AI-basierte Operations von komplexen Systemen, das zu können. Und das ist ein bisschen was anderes, als man aus der weiten ganzen KI-Welt zurzeit kennt, nämlich diese Large Language Models, ja. OpenAI, ChatGPT, wie sie alle heißen, sondern was wir in dem Bereich AIOps brauchen, sind Systeme, die sehr dediziert Dinge tun. Ja, also wir kennen alle diese Diskussionen rund ums Halluzinieren. Mhm. Wenn die KI nicht genug Daten hat, dann erfindet sie sozusagen die nächstmöglichen Dinge kommen dann raus. Und das kannst du dir natürlich im IT-Betrieb nicht leisten. Ne? So nach dem Motto, mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen zu dem Problem, jetzt habe ich mal den Server durchgestartet. Das ist im falschen Moment eher eine blöde Idee. Deswegen arbeiten wir hier mit sogenannten Reasoning Engines, und über diese Technologie sind wir, wie gesagt, vor 2 Jahren vorbeigekommen, haben die Chance gehabt, uns da auch einzukaufen, haben also uns dieses IP selber gekauft und sprechen insofern jetzt über unsere eigene sogenannte Core Intelligence. Das ist also eine Data Group eigene AI-Ops-Technologie, die wir inzwischen nutzen, um unsere Services zu automatisieren. Haben das auch inzwischen angereichert, zum Beispiel am User-Frontend um Language-Modelle. Das heißt, am Anfang konnte unsere Reasoning-Engine quasi nicht sprechen. Die hat im Backend automatisiert. Am Frontend habe ich noch den Mensch gebraucht, der mit dem User dann kommuniziert. Jetzt haben wir dort Language-Modelle integriert, die quasi auch sprechen können. Das heißt, du kannst dich jetzt mit unserer Core Intelligence auch als User unterhalten, ihr beschreiben, welches Problem du hast. Und so automatisieren wir inzwischen jeden Monat ungefähr 70.000 Tasks. Das sind wir ungefähr bei 20% des Volumens, was wir zurzeit adressieren können. Und das ist eine enorme Entwicklung. Mhm. Und das bringt uns natürlich in die Situation, dass wir in diese Richtung deutlich besser skalieren können. Insofern ist mit Blick nach vorne unser Ziel, wirklich hier durch weiter zu wachsen und eigentlich der führende technologiegetriebene Service Provider zu werden. Weil ich glaube da fest daran, wie zurzeit auch viel ja philosophiert wird, KI wird ganz viele gerade dienstleistungsgetriebene Branchen extrem verändern. Und da wollen wir ein Teil der Treiber eigentlich sein und eher nicht Betroffene, sondern eher das voranbringen.
Hm. Wie bullish bist du da? Glaubst du, dass das wirklich so schnell geht? Ich höre das jetzt, ich spreche ja mit super vielen Leuten.
Ja.
Und ganz viele Leute, es gibt so diese ganz pessimistische linke Seite, die sagen, ja, es produktiviert sich alles nicht und irgendwie ganzen Use Cases gehen nicht auf und es dauert alles viel länger, als wir denken. Und dann gibt es viele, die sagen, in 2 Jahren fliegen wir mit Space Shuttles irgendwie rum und brauchen
ja,
nicht, so, irgendwie brauchen uns gar nicht mehr um irgendwas kümmern, ist alles im Überfluss.
Ja, ja. Also daran glaube ich nicht. Das ist natürlich immer die spannende Frage rund um Tech. Wenn man diese Zyklen verfolgt, ist genau das die immer die Gretchenfrage, wie schnell geht das, ne? Mhm. Und wenn du da auf die Erfahrungskurven schaust, wie schnell tatsächlich bestimmte Technologien diesen revolutionären Impact entfalten, den man ihnen oft ja sehr schnell zuschreibt, ja? Also die Menschen sind ja sehr schnell im Adaptieren und sagen, irgendwann wird das und das möglich sein. Mhm. Und vorgedacht ist das sehr schnell, das war beim Web so, das war bei anderen Technologien so. Die Frage ist, wie schnell, und das ist eine Frage, geht dann die Realität? Hm. Und da kann man eigentlich sagen, das wird in Wellen kommen. Ja, das wird manchmal sehr schnell sein, dann wird so ähnlich wie das jetzt rund um die Language-Modelle geht, bestimmte Dinge kannst du ja heute sofort damit tun und du hast einen Produktivitätssprung ohne Ende. Und andere Dinge ist eine totale Ernüchterung, wo man sagt, jetzt experimentieren wir so lange damit rum, geht immer noch nicht, hätte ich eigentlich viel schneller erwartet. Also das lässt sich am Ende nicht immer genau bearbeiten und aus meiner Erfahrung wird das in Wellen kommen. Das heißt, wir werden immer wieder Sprünge sehen, dann dauert es wieder ein Stück. Am Ende ist es aber in der Regel ja so, es ist doch ein längerer Prozess, weil die Technik alleine ist es ja nicht. Menschen müssen Technik adaptieren. Diese Adaptionsthematik, da ist der Mensch eigentlich das Bottleneck, nicht die Technik. Ja. Und das wird seine Zeit dauern. Das heißt, ich bin da immer eher ein Optimist und sage, wenn du agil bist mit deinem Unternehmen, hast du die Zeit, dich daran zu adaptieren. Mhm. Aber du darfst es natürlich auch nicht verschlafen. Aber keiner muss aus meiner Sicht, wenn er adaptionsorientiert ist, Angst haben, dass übermorgen alles weg ist und die Welt ganz anders ist. Aber rückblickend hat man das ja öfters gesehen, es ändert sich auf jeden Fall. Das heißt, ich muss schon die Idee haben, auch Teil dieser Entwicklung selbst zu sein und mich damit beschäftigen und nicht sagen, ja, da warte ich mal, bis es ein fertiges Produkt aus dem Regal gibt und dann kümmere ich mich auch selber drum. Mhm. Das kann dann irgendwie blöd ausgehen, ja.
Okay, jetzt bist du ja schon 14 Jahre, glaube ich jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, Teil von der Data Group, oder?
Ja, genau. Ja.
Erzähl mal, fang mal ganz am Anfang an. Wie hat's also, wie bist du gestartet? Was hast du gemacht vorher? Wo bist du zur Schule gegangen? Was hast du studiert?
Ja, also zur Schule gegangen, mich hat es hier einmal sozusagen durch den schwäbischen Raum gespült, geboren irgendwie auf der Ostalb, dann Stuttgart 10 Jahre, dann nochmal 10 Jahre ein bisschen weiter östlich in Ulm und studiert dann in Franken, in Nürnberg, ganz klassisch Betriebswirtschaft und wollte eigentlich überhaupt nichts mit IT machen. Dann hat es mich nach Bayern weitergetrieben im ersten Job. Bin da eigentlich in der Logistik eingestiegen. Zu den Zeiten war das Thema Supply Chain Management und Co. Lean Management eine ganz interessante Ecke und wollte eigentlich da irgendwo meinen Berufseinstieg finden. Mhm. Das ist dann irgendwie durch ein paar Rahmenbedingungen anders abgebogen und ich bin bei einem IT-Systemhaus bei einem IT-Beratungshaus gelandet und dort über das Thema Logistiksysteme, das war der gemeinsame Nenner, die wir damals ein bisschen Startup-like gebaut haben, rund um auch eine innovativere Technologie, die angesagt war, bin ich eigentlich in die IT reingeraten und dann über einen Jobwechsel eigentlich schon bei dem Unternehmen gelandet, was dann 2012 bei Data Group gelandet ist. Mhm. Habe also tatsächlich nur einmal den Arbeitsvertrag gewechselt und seitdem eigentlich irgendwo so das mit mit abgesurft, was sich der Opportunismus geboten hat. Wir haben dann damals als eine Tochtergesellschaft eines französischen Konzerns hier in Deutschland IT-Services gemacht. Bisschen das, was Data Group heute noch macht in klein. Das französische Haus hat dann irgendwann gesagt, das ist nicht mehr Kerngeschäft, das verkaufen wir. War dann 4 Jahre in Private Equity Hand. Auch eine sehr interessante Zeit, weil man mal gesehen hat, wie diese Industrie arbeitet. Mhm. Hatten da sehr viele Möglichkeiten. Also fand ich eine super Zeit. Wir haben uns da auch gut entwickelt. Aber wie das Private Equity so macht, wurden dann irgendwann auch weiterverkauft. Und dann hat Max Schaber mit Data Group zugeschlagen. Und rückblickend war das der entscheidende Schritt. Mhm. Insofern das Vorhergesagte zum vorhergesagten Beutekind geworden. Und war dann auch Teil dieser Idee, als wir 2013, 14 eigentlich uns die Strategie 2020 hieß, die damals neu gemacht haben und für uns genau diese Idee entwickelt haben, die ich gerade beschrieben habe, nämlich IT-Service zum Produkt zu machen, haben 2014 die Corebox gelauncht, die erste Generation der Corebox. Inzwischen sind wir in der 7. Generation und da ging die konkrete Data Group-Reise eigentlich los. Also das ist so mein Werdegang mal in ganz kurz.
Ja, interessant. Also du warst ja dann sozusagen bei dem IT-Haus, was akquiriert wurde. In welcher Rolle warst du da? Warst du da Geschäftsführer schon? Oder?
Nee, da war ich Geschäftsbereichsleiter für eine Business Unit, habe sozusagen eine Business Unit verantwortet und habe dementsprechend so alles ein bisschen von der Pike auf gelernt. Habe schon in der ersten Rolle damals ziemlich die Grundlagen des Vertriebs gelernt, also Telefonhörer in die Hand nehmen, Telefonliste und dann Veranstaltungen nach Akquirieren und Co. Das hat mir dann dabei geholfen, auch in der Business Unit Leiterrolle zu wissen, am Ende leben wir alle vom Verkaufen und nicht vom Einkaufen. Und mit dem Vertrieb geht sozusagen das Geschäft vorne los. Natürlich muss man nachher auch liefern und zum Schluss sollte Geld übrig bleiben. So die absoluten Basics, die immer noch hilfreich sind, sich da ab und zu wissen, wie es geht. Und in der Rolle bin ich auch zu Data Group damals mitgekommen.
Okay, und war das Unternehmen dann verhältnismäßig eher kleiner oder größer oder gleich zu?
Wir waren damals für Data Group schon eine relevante Größe. Mhm. Zu der Zeit hatte Data glaube ich 120 Millionen Umsatz und wir haben ungefähr 50 dazu gebracht. Ja. Okay. Also waren schon eine der größeren Akquisitionen zu dieser Zeit und haben auch so ein bisschen diese Full-Service-IT-DNA mit reingebracht, haben SAP-Kompetenz zum Beispiel mit reingebracht und war so ein bisschen ein Teil der Grundlagen, woraus man dann auch mit die Kernstrategie 2020 eigentlich entwickeln konnte. Mhm. Insofern fühle ich mich heute schon noch als so einer der Mitinitiatoren, wie wir auch zu dieser ganzen Positionierung, wie wir heute positioniert sind, gekommen sind. Das ist eigentlich ganz schön, diese Ursprünge noch mit in der DNA dabei zu haben.
Ja, total. Dann die Zeit dann bei der Data Group. Wann war eigentlich das erste Mal so denkbar, dass du CEO wirst?
Das ist eine gute Frage. Also aus deiner Perspektive. Also für mich tatsächlich relativ spät, als Max Schaber dann irgendwann mal gefragt hat, er denkt dann auch irgendwie über den Ausstieg aus seiner aktiven Zeit nach und ob ich tatsächlich Interesse hätte, quasi die CEO-Rolle zu übernehmen. Damals wurde es zum ersten Mal wirklich konkret klar. Irgendwann wird es auch natürlich klar, er wird das auch nicht ewig machen und die eine oder andere Überlegung, aber tatsächlich würde ich sagen, konkret mit dieser Frage wurde es zum ersten Mal sehr klar und anfassbar.
Und da warst du noch, also
welche Rolle? Damals war ich, wir nennen das Produktionsvorstand, sozusagen für unsere Operations verantwortlich. Das war auch der Punkt, als ich damals in den Vorstand eingestiegen bin, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Corebox-Idee jetzt, wir haben das damals mit unserem als Data Group Produktionsmodell bezeichnet, sozusagen mit einer guten Produktionsidee auch hinterlegen. Und die Idee war zu sagen, genau passend zu diesem Individualisierungs-Standardisierungsteil war unser Anspruch zu sagen, wir haben eine optimale Kombination aus zentraler und lokaler Serviceproduktion, nämlich zentral in sogenannten, damals haben wir das Servicefabriken genannt, und lokal in den Markteinheiten sagen wir da sehr nah beim Kunden. Und dieses individuelle Stück machen wir sozusagen auf der letzten Meile nah beim Kunden. Und den standardisierten Teil machen wir zentral. Und diese Idee, die schon relativ früh existierte, eigentlich mit der Corebox, die galt es irgendwann konsequent auch umzusetzen, weil wir aus einer Historie kamen, über viele Zukünfte sehr dezentral in der Produktion waren, also eher noch am anderen Ende der Idee waren. Das heißt, es galt, diese Kapazitäten, die dezentral waren, gut zusammenzuführen zu dieser zentralen Produktion. Und das war die Rolle, die ich damals dann als offiziell Chief Production Officer übernommen habe, nämlich Zusammenführen dieser Kapazitäten, das in Strukturen zu bringen und daraus eine zentrale Produktion eigentlich zu machen. Das war, wann haben wir damit so richtig angefangen? 2018, ja. Es gab schon erste Schritte ab 2014, aber so richtig professionalisiert haben wir es 2018 und da bin ich eigentlich mit in den Vorstand gekommen.
Okay, und von dort aus dann CEO geworden?
Genau.
Ja, okay. Ja. Interessant. Ich finde es immer interessant, wie man in so CEO-Rollen kommt, ne? Also, weil ihr wurdet quasi dazugekauft, hätte man vielleicht auch sagen können, ja, aus der Perspektive, man wird dazugekauft, ob man damals CEO werden kann, quasi in der Mutter- oder in der Plattformfirma, die sozusagen akquiriert.
Ja.
Auch nicht unbedingt, sage ich mal.
Ist sicher nicht ganz typisch. Data Group, dadurch, dass das Teil unserer Wachstums-DNA war, viele Unternehmen dazuzunehmen, hatten wir schon immer so einen sehr integrativen Ansatz, auch was das Personal angeht. Also wenn ich heute in unser Management-Team schaue, gibt es ganz viele dieser Beutekinder, die entweder ihre eigene Firma oder sozusagen mit einer Firma mitgekommen sind, aber auf unsere Idee mit draufgesprungen sind und sagen, daran glaube ich, ich finde diese Data Group Strategie, diesen Gedanken gut und dann hier auch weitere Entwicklung genommen haben und heute in ganz anderen Rollen als mit denen sie damals dazu kamen, mit ihrem Unternehmen dazugekommen sind, in ganz anderen Rollen tätig sind. Also das ist, glaube ich, was uns auch auszeichnet, eben sozusagen aus allen möglichen Ecken der Unternehmensübernahmen dann solche Karrieren auch entwickeln zu können.
Cool. Ja, wenn du so auf Karriere zurückschaust, was wären so ein Learning, ein Key Learning, was du jetzt den Leuten mitgeben würdest?
Also rückblickend eigentlich das Abwarten und Chancen einfach nutzen, ein bisschen opportunistisch sein. Ich war nie jemand, der irgendwie einen ganz klaren Karrierepfad hat und sagt, jetzt steige ich so ein und dann plane ich nach so und so vielen Jahren den Sprung auf den Level oder in eine andere Rolle oder so, sondern ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen auf mich zukommen lassen und habe aber dann schon in den richtigen Momenten gesagt, Mensch, da ergibt sich eine Chance, auch damals sozusagen in die Rolle des Produktionsvorstands. Da habe ich dem damaligen Vorstand einfach gesagt, ich glaube, das war notwendig, dass jemand sich genau um dieses Thema kümmert. Ich hätte Lust dazu, ja, und dann auch mal sozusagen reinzuspringen und zu sagen, hey, ich übernehme den Job. Das ist, glaube ich, eine Empfehlung, auch Chancen dann zu nutzen, die sich bieten und auch natürlich dann ins Commitment zu gehen und sagen, ja, mache ich, ja. Und das ist natürlich nicht immer nur Spaß, was dann auf einen zukommt, sondern man muss dann das Thema auch übernehmen. Aber das wäre vielleicht so die Empfehlung. Also eine Karriere lassen sich, glaube ich, schlecht planen. Kann man natürlich schon machen. Es gibt so schon typische Pfade, die man natürlich sagen kann, so funktioniert es relativ oft. Aber ich würde eher auf ein bisschen Opportunismus da setzen. Okay.
Aber jetzt die Rolle, du hast die vorgeschlagen, oder wie? Den Chief Production Officer? Hast du den vorgeschlagen als Vorstandsrolle?
Quasi, ja. Also ich habe damals, gab es diese Rolle im Vorstand nicht. Und ich habe gesagt, also ich glaube, wir brauchen hier jemand, der auf Vorstandslevel diese Service-Delivery-Strukturen, diese Produktionsstrukturen zusammenführt und da auch die Klammer drüber macht. Weil wir hatten relativ verteilte Einheiten, die diese Verantwortung hatten, aber die übergreifenden Prozesse, dass das auch gut ineinander greift und auch Interessensausgleiche stattfinden und ein gutes Modell darüber liegt, das gab es nicht. Und das war so ein bisschen meine Initiative, dass ich gesagt habe, das braucht's eigentlich, hier eine Klammer drüber, über diese Produktionskette eigentlich. Und das war auch rückblickend, glaube ich, der richtige Schritt, das zu tun, weil ab da haben wir viel Dinge aufgebaut, die eigentlich dieses Produktionsmodell so richtig mit Leben gefüllt hat und uns auch in die Lage versetzt haben große Aufträge zu liefern. Ja? Also weil du brauchst da wirklich integrative Prozesse, die über die Arbeitsteiligkeit der Einheiten das Ganze gut verbinden, dass beim Kunden gefühlt ein Serviceprodukt, eine Servicequalität ankommt, auch wenn sie bei uns durch sehr viele Hände geht.
Ja, Nee, also ich verstehe, das macht vollkommen Sinn, das Mandat. Aber das wird, da würde ich korrigieren, nicht abwarten und Chancen nutzen, weil du hast ja schon, das ist ja schon Initiative ergreifen, ne? Weil du hast ja schon, sage ich mal, eine gute Idee gehabt, logisch, die muss man auch erstmal haben. Dann kann ich einfach sagen, mach mal die Vorstandsrolle und dann nehme ich die.
Ja.
Aber offensichtlich, also du hast jetzt nicht abgewartet, bis du besetzt wurdest, sondern das war schon.
Nee, tatsächlich. Ne? Also schon also, Opportunitäten sehen und die Chance dann nutzen, aber dazu brauche ich auch ein Stück Initiative. Stimmt, also da hast du vollkommen recht, die Initiative braucht schon. Schon auch. Ne? Also nur drauf zu warten, gefragt zu werden, ich glaube, dann wirst du auch ab und zu mal übersehen. Ja, sondern wenn die Chance sich bietet, auch die Initiative in die Hand zu nehmen und dann aber halt auch wissen, jetzt habe ich die Chance, dann muss ich auch liefern.
Absolut, ja. Okay, super. Hey, und jetzt so aus deiner C-Level-Erfahrung hast du ja zwei mindestens mal C-Level-relevante Rollen jetzt gehabt. Was sind so die Eigenschaften, die du siehst, die sind am wichtigsten, dass du die entweder hast oder entwickelst?
Also die wichtigste Eigenschaft, auch so ein bisschen rückblickend auf die, jetzt sind es ja doch ab 2018 ein paar Jahre in C-Level-Positionen dann definitiv, es ist eine Dauerläuferaufgabe, ne? Mhm. Und das ist wie beim Marathon oder wo auch immer man da hinschaut, da gibt es Hochs und Tiefs. Ja? Es gibt Momente, ich habe lange Jahre ein bisschen weniger geworden in meiner Freizeit, war auf dem Rad, auch auf Radmarathons unterwegs, bin da viel Wettbewerbe gefahren und das ist so ein typischer Verlauf. Du hast echt Phasen, wo du ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehst und sagst, boah, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr, warum mache ich das hier? Aber sich da durchzubeißen und zu wissen, da kommt das nächste Bergabstück und dann ist das Bergauf auch zu Ende und dann geht's wieder runter, dann kannst du dich wiederholen, macht's wieder richtig Spaß und dann geht's auch wieder weiter. Das ist eigentlich so die wichtigste Erfahrung, zu wissen, durchhalten lohnt sich und es gibt Hoch und Tiefs, das ist ganz systemimmanent. Ne? Zu erwarten, ich gebe einmal Gas und dann bin ich irgendwie oben und dann ab da geht's nur noch bergab. Das wird in der Rolle nicht funktionieren. Das ist so vielleicht das wichtigste Learning. Das ist eine Marathonaufgabe in der Regel. Man hat nicht sozusagen einen Sprint, sondern viele, viele Hochs und Runters in dem Ganzen. Und das Zweite ist eigentlich, in der Regel ist ein C-Level natürlich eine Führungsaufgabe. Das heißt, du wirst nie das Thema alleine lösen, ja. Und selbst wenn ich auch jemand bin, der sehr gerne hands-on arbeitet, das Entscheidende ist eigentlich, das Team zu entwickeln und das Team aufzubauen und mit dem Team die Aufgabe zu erledigen. Mhm. Und insofern die richtigen Menschen zu finden, Menschen zu entwickeln, zu enablen, Verantwortung zu übergeben. Also einer meiner Lieblingssprüche ist, auch Verantwortung da lassen, wo sie hingehört, ja, also nicht gleich, wenn irgendwas schief geht, reinspringen und das ganze Thema an sich reißen, sondern zu sagen, hey, das ist dein Job, schauen wir gemeinsam drauf, passt gerade nicht, müssen wir nachsteuern, ist aber auch nicht schlimm, Fehlerkultur gehört auch mit dazu, machen wir besser und dann arbeiten wir weiter und dann löst sich das Thema, also die Verantwortung wirklich da lassen, wo sie hingehört und damit entwickeln sich Menschen auch ganz gut und dann entsteht mit der Zeit ein echt gut funktionierendes Team und ich glaube, das ist auch was wir bei Data Group nicht jetzt nur durch mich, sondern auch mein Vorgänger und die ganze Company gut hinkriegt, gut Teams zu entwickeln und eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen. Und das formt, glaube ich, auch dann die Leistungsfähigkeit einer Firma. Am Ende machen die Menschen den Unterschied. Das ist das alte Learning. Ja.
Total. Wenn du jetzt so an die zwei Sachen, also Dauerläufer, Aufgabe, Mindset und irgendwie auch das Teamaufbau denkst, was wären denn so konkrete Alltagsthemen, die du vielleicht bei dir siehst, die auf diese Sachen reinziehen? Weil das sind natürlich so, man kann sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich denke langfristig. Also kann man schon, dann sitzt man da und das, aber es ist nicht so ein richtiges Verb, aber gibt es irgendwas, was du bei dir siehst? Also wenn du das jetzt mit diesem Radmarathon-Themen vergleichst, da ist es ja auch so, ne, man hat dann einen Trainingsplan und dann bricht man das runter und dann macht man seine Kilometer und so. Das muss es ja im Management irgendwie auch so geben, dass man so tägliche Routinen hat, die einen dann sozusagen auf diese übergeordneten Teamaufbau und irgendwie Langfristigkeit einzielen lassen.
Ja, absolut. Ich glaube, die Mischung macht's. Also bleiben wir mal bei dem Bild des Marathons. Du hast natürlich einen Plan, wie lang ist die Strecke, was ist das für ein Höhenprofil, was sind das für Trails, für Untergründe, und stellst dich so ein bisschen auf diese Langfristigkeit ein, legst dir also einen Plan zurecht. Und den Plan braucht es durchaus, aber tatsächlich, wie der Trail beschaffen ist und wo du davor stehst, siehst du erst, wenn du da bist, ja. Und dann musst du gut reagieren. Also den perfekten Plan und sagen, jetzt fahre ich das nach Schema F ab, das funktioniert halt auch nicht. Und dementsprechend ist dann entscheidend, gut diese Informationen einzusammeln und auch reaktiv zu sein, auch ein Stück agil zu sein und den Plan immer wieder anzupassen an die Realität, die sich dir bietet. Ja? Also wenn wir bei dem Bild bleiben, wenn es dann plötzlich das Regnen anfängt und die Trails rutschig werden, dann kannst du halt nicht mehr in der gleichen Geschwindigkeit drüber fahren, wie wenn es im Trockenen ist. Und so musst du dich unterwegs immer wieder anpassen. Und da ist es in der C-Level-Rolle aus meiner Sicht vor allem wichtig, gut zuzuhören. Also Informationen einzusammeln, und die Informationen bekommst du von Menschen. Und die bekommst du auch nicht, wenn du allen erklärst, was sie tun sollen, sondern Fragen stellst und zuhörst und dann deren Weltsicht auf den Sachverhalt, um den es jeweils gerade geht, erklärst bekommst. Und in einer arbeitsteiligen Struktur, ein größeres Unternehmen ist nun mal eine sehr arbeitsteilige Logik, bekommst du ganz viele Sichten aus der jeweiligen Rolle auf den Sachverhalt. Und wenn du diese Sichten miteinander kombinierst, dann entsteht auch der Lösungsansatz, wie muss ich jetzt mich an die individuelle Situation anpassen. Ja? Okay. Das heißt, Informationen einsammeln, mit den Menschen reden, gut zuhören und dann auf der Basis auch entscheiden, wie passe ich jetzt den Plan, den es natürlich braucht, an das an, was jetzt hier gerade zu tun ist.
Okay. Und hast du irgendwelche Routinen über die Woche, wo du sagst, die sind fixe Sachen irgendwie, das machst du immer gleich, oder es sind so Eigenschaften von dir, die du irgendwie hast?
Ja, da entstehen natürlich über lange Arbeitszeit natürlich schon einige Routinen. Also bei uns ist es zum Beispiel so eine relativ gebräuchliche Logik. Wir denken in Monaten, ja, also vom Prinzip, oder denken nicht in Monaten, aber der Monatsrhythmus ist im IT-Service so etwas, einen Monat überarbeitet. Man liefert die Services, am Monatsende werden die Services an die Kunden abgerechnet. Und am Ende des Monats kannst du quasi auch ein Stück aufs Ergebnis des aktuellen Monats schauen. Ne? Mhm. Und eine Gewohnheit ist irgendwo so, das ist bei mir immer am 5., 6. Arbeitstag, das Folgemonats dann so in den Einheiten mal durchzutelefonieren und zu fragen, hey, wie ist der Monat gelaufen? Wie viel Umsatz haben wir gemacht? Wie viel Ergebnis am Ende des Tages? Muss man auch immer wieder auf diese zwar banalen, aber eigentlich wesentlichen Dinge. Ja, wir alle leben vom Umsatz. Zum Schluss kommt ein Ergebnis raus. Was ist der EBIT? Was ist der Gewinn des Monats? Mhm. Und auf dieses Thema auch immer genug Augenmerk zu richten. Dann merken die Menschen, mit denen du arbeitest, auch, das ist wichtig, am Ende Geld zu verdienen. Und den Chef interessiert nicht irgendwas ganz anderes, sondern das, worum sie tagtäglich geht, ist schon im Zentrum dieses Themas. Das ist für mich zum Beispiel so eine Gewohnheit, immer wieder zu schauen, was bleibt auch hängen, wie läuft das Geschäft. Ist jetzt eher ein relativ kurzfristiges Thema. Wir denken natürlich nicht von Month on Month. Wir haben 5-Jahres-Strategien, verfolgen gerade unsere Strategie 2030. Aber ist auf jeden Fall eine gute Gewohnheit, das so zu machen. Das ist, würde ich sowas da zum Beispiel erzählen.
Ja, das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, viele machen das auch irgendwie so eher per Mail oder halt dann in einem System. Und ich glaube, dass das nicht so gut ist. Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist. Und egal, wie groß die Corporate ist, wo man gerade arbeitet, durchzutelefonieren ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Telefonieren ist, glaube ich, so ein Medium, was gerade wiederkommt. Irgendwie, ich finde zum Beispiel, ich finde E-Mail ist ein total schlechtes Medium irgendwie.
Ja, geht mir auch so.
Also es ist schon okay, man kann damit irgendwie Nachrichten und Infos von A nach B schicken, aber es ist nicht besonders effizient, ganz im Gegenteil. Ich finde, es raubt massiv viel Zeit. Es ist irgendwie nicht so richtig zielorientiert, weil man irgendwie nicht so richtig erkennt, also an so E-Mail-Threads manchmal führen die eigentlich hin und wer ist eigentlich gemeint. Also an sich finde ich, glaube ich, Telefonieren vom Medium her gar nicht so schlecht, speziell für solche Themen.
Also total. Und wenn man, sagen wir mal, zwischen E-Mail und Telefonieren hat sich ja noch irgendwie das Chatten etabliert, also diese Kurznachrichten, stimmt, ja. Entweder ja. Über Teams oder irgendeinen anderen Messenger-Dienst. Das ist so irgendwie so das Zwischending. Aber was dabei halt verloren geht, du hörst halt, wenn du mit Menschen sprichst, hörst du ja viel aus diesen Zwischentönen rauf und kannst dich auch mit der Rückfrage dann wieder darauf einstellen. Ist klar, können wir Emojis und so weiter mitschicken. Dann kriegst ja. du das in ähnlicher Form hin. Aber im persönlichen Gespräch und die Fernsprechleitung ist dann quasi oldschool mal gesagt, das Ersatzmedium des persönlichen Gesprächs, was by the way dann immer noch die beste Form ist. Ja? Also ja. Telefon, klar, du hörst die Stimme, hörst so ein bisschen die Zwischentöne, aber wenn du an einem Tisch sitzt, ist immer noch das Beste. Wenn du, was inzwischen jetzt seit Corona ja sich weit verbreitet hat, Videokommunikation hast, du siehst eine Mimik dazu und so weiter, ist auch schon besser als nur telefonieren. Und ich sag mal, je relevanter das der Austausch ist, desto eher musst du in dem Medium hin zum persönlichen Gespräch ja. gehen. Ja? Wie ja. du sagst, wenn es irgendwie rein um das Transportieren einer Information geht, das kann ich in der E-Mail machen, ist dann natürlich auch nachvollziehbar und so weiter alles. Je ja. eher es drauf ankommt, auch zwischenmenschlich zu schauen, funktioniert das, habe ich Akzeptanz für das Thema, ja, hat jemand anders eine andere Sicht oder ist vielleicht auch unsicher, ob er die andere Sicht jetzt teilen kann oder so, umso wichtiger wird das persönliche Gespräch. Und die Vorstufen sind dann, wenn man sich gut kennt, reicht auch mal ein Telefonat, ein ja. Videochat. Aber ich bin totaler Fan von persönlich zusammenkommen. Und insofern finde ich auch gut, dass wir heute uns hier persönlich gegenüber sitzen. Ja, das ja. ersetzt die Leitung nicht.
So ist es, ja. Also wenn man eine Sache mitnehmen kann aus dem Podcast, auf jeden Fall mal wieder öfter den Telefonhörer in die Hand nehmen, wenn man dazu neigt, zu viel zu chatten oder zu E-Mails im Arbeitskontext zu benutzen.
Absolut. Telefonhörer in die Hand oder den Autoschlüssel in die Hand. Ich bin auch ein Fan von, wir sind eine recht dezentrale Organisation, selber in den Geschäftsstellen, in den Offices auch aufzutauchen. Nicht immer alle hier sozusagen nach Blitzhausen kommen zu lassen, sondern auch vor Ort zu sein und ein bisschen Gefühl, mal an einer Kaffeemaschine irgendjemand Neues kennenzulernen, den man bisher noch nicht getroffen hat und so ein bisschen die Schwingung der Organisation auch mit aufzunehmen.
Ja, total. Gut, eine persönliche Frage noch zum Abschluss. Was würdest du machen, wenn man dir die Geschäftswelt so verbieten würde, Wirtschaft und CEO sein, wäre dann nicht mehr?
Also ich glaube, ich würde irgendwo die Zeit mit Reisen und ein bisschen sportlichem Reisen. Also vielleicht würde ich das Fahrrad nehmen, weil wir das schon hatten, und mal um die Welt raseln, weil tatsächlich ist Teil des Jobs ja viel mit Menschen und dem, was sie bewegt, zu tun zu haben. Das macht auch den Job spannend. Und wenn ich das nicht als Job machen würde, würde ich es quasi als Freizeitunternehmen Menschen zu treffen in ihrem Lebensumfeld und ihre Perspektive auf die Welt kennenzulernen, weil diese Vielfalt der Weltsichten, das ist im Job genauso, das macht quasi, es macht das Stück reicher, ja, also Dinge aus anderen Blickwinkeln sehen zu können.
Sehr cool. Hey, super, das hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du mitgemacht hast und danke für den offenen Austausch.
Danke, hat Spaß gemacht, mir genauso. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Super. Ja, jeder, der jetzt noch dabei ist, hat ja bis zum Schluss durchgehört. Deswegen freuen wir uns über Feedback und natürlich auch über Kritik. Ich versuche das dann immer einfließen zu lassen. Ich freue mich über Fragen, die ich stellen soll, etc. Wenn ihr mit Andreas oder mit mir in den Austausch gehen wollt, findet ihr unten in den Shownotes einmal die Links zu unserem LinkedIn und auch zu den Webseiten, sodass ihr noch über die Firmen mehr erfahren könnt. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich noch einen zweiten Job habe. Das heißt, wenn ihr gerade interimistische Themen im Unternehmen habt, sprich ihr habt gerade eine Aufgabe, die in einem gewissen Zeitraum abgearbeitet werden kann oder eine Rolle, die nur einen gewissen Zeitraum einnimmt, dann kommt gerne auf mich zu. Es können Post-Merge-Integrationen sein, M&A-Projekte allgemein, Systemeinführungen oder wirklich halt Linienmanagement-Aufgaben. Wir können einfach mal sprechen, vielleicht finden wir eine Lösung im eigenen Unternehmen oder im Netzwerk und wenn nicht, haben wir einen guten Talentpool. Ich freue mich auf jedes Gespräch und aufs nächste Gespräch mit dir.
Super, danke dir.